Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist total Nebensache. Mit mir heute dabei ist aber der Christian, der fantastische Küchenjunge Lersch von
Küchenjunge.com.
Genau. Und wir sind heute nicht nur zu zweit wie in der letzten Folge. Wir haben uns heute einen mehr als, ja, ich komme jetzt auf kein Fremdwort. Wir haben uns einen fantastischen Ersatz, ein geil würde jetzt nicht passen, ne? Das wäre unsittlich. Einen fantastischen Ersatz für den Martin, für den Soups for Noobs ausgesucht. Das Mettbrötchen fällt weg. Dafür haben wir uns eine große Portion Zuckerwatte in die Sendung geholt. Und diese Zuckerwatte heißt mit Vornamen Ilva. Hallo Ilva.
Hallo Sven, hallo Christian.
Hi. Schön, dass du da bist.
Ja, genau. Freut mich auch. Ganz toll.
Ich glaube, du weißt mehr von uns wie von dir.
Ich glaub, das kann gut sein, ja.
Du hast sehr fleißig kommentiert, habe ich gesehen. Zu meiner Schande, ich habe keine einzige Antwort geschrieben. Ich habe nur gesehen, wie das so reinflutet. Ich so, oh, du musst das doch mal alles lesen und schreiben, aber ich habe es noch nicht geschafft.
Das macht überhaupt nichts. Ich habe schon gedacht, Mensch, die halten mich irgendwann für bekloppt und denken, ich habe zu viel Zeit oder so.
Nein.
Ich habe euch letzte Woche rauf und runter gehört. Gestern hat mein Mann irgendwann sogar schon gemeint, machst du nicht mal einen Küchenfunk an? Und ich so, okay.
Ehrlich.
Strike.
Du hast ganz cool.
Du hast dem Christian deine Kontonummer gegeben, ne? Der bezahlt hier das Werbebudget.
Ja, natürlich.
Super.
Ist auch unsittlich, Sven.
Ja? Also ich habe ja irgendwas Backwerk schon gesehen. Das ist jetzt nicht unsittlich, hoffe ich. Und das ist eigentlich auch der Grund, muss ich sagen, ganz ehrlich, warum wir die Ilva heute eingeladen haben. Und zwar macht die auch so tolle Fotos so von Essen, so was wir ja auch irgendwie ständig machen. Christian muss immer noch so ein bisschen an der Belichtung arbeiten. Das, was er fotografiert, sein Objekt, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Manchmal packt er auch so komische Linsen an seine Steaks. Das verstehe ich dann immer nicht. Das ist wie abstrakte Kunst. Weißt du, gibst einem Affen einen Pinsel, der klatscht das da auf eine Leinwand und dann heißt das Kunst. So machst du das mit deinen Linsen.
Aha.
Lass das so mal.
Ja, aber ich glaube, die Ilva mag aber auch gern Linsen, sehe ich gerade in ihrem Blog. Also.
Jein.
Aha. Aber du fotografierst die nur, oder was?
Ich sehe schon, du musst die Kommentare besser lesen.
Ja. Kannst du mir jetzt nicht in den Rücken fallen?
Nein, ich mein's auch gar nicht böse. es ist auch ganz schwierig im Schwabenland zu sagen, ich mag keine Linsen. Also, ja.
Wie heißen die denn? Die haben einen besonderen Namen bei euch?
Albleiser gibt's hier.
Ja, da könnte ich das dann auch nicht sagen. Das
wär aber zu kompliziert. Aber die sind tatsächlich sogar lecker, weil die haben Biss. Also ich mag diese ganz weichen Linsen nicht so sehr. Diese gelben, roten. Mhm. Die so zerfallen, das ist nicht so ganz meins. Also ich hab's lieber ein bisschen knackig.
Ja. Also deine Linsen hier, du hast aber doch nachgekocht. Eine Suppe mit Linsenspeck und Mangold von...
Da waren auch die Altgleiser drin. Die waren lecker.
Ja, also, nichts gegen Linsensuppe. Aber dieses ständige irgendwo Linsen als Gemüse ranklatschen. Ich finde das... Wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, über meine Abneigung gegenüber Linsen.
Nein,
haben wir nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Ja,
magst keine Linsen?
Doch, ich mag Linsen. So als Linsensuppe finde ich das fantastisch. Ernsthaft. Also ich esse gerne Linsensuppe, aber so als Gemüse, das, naja.
Ja, wenn dir das richtig aufgefallen ist, hast du gesehen, dass in meinem Hauptgang vom Sonntag keine Sättigungsbeilage in Form von Kohlenhydraten anwesend war und das waren halt Linsen.
Ja, aber es war das Steak von deinem Schwein.
Ja und?
Da macht man doch keine Linsen dran. Das ist doch, also hör mal, das Fleisch von Mr. Pink. Ich durfte das ja beim Angrillen in Köln probieren. Das war so fantastisch. Alles, was du an überhaupt an Zeugs zu diesem Fleisch servierst, ist ja Verdünnung. Das beraubt das ganze tolle Fleisch ja seiner eigentlichen Pracht.
Ich liebe Linsen. Alle Linsen.
Gut, du kriegst die Linsen, mir schickst du das Fleisch von Mr. Pink. Haben wir einen Deal?
Also du willst die Linsen haben, ich behalte das Fleisch. Okay.
Nicht ganz.
Ähm,
ich muss sagen, wir haben ja eben jetzt unseren Gast schon so halbwegs irgendwie in die Sendung gehievt. Das muss der Küchenjunge noch lernen, wie man das ordentlich macht. Der driftet dann immer ganz schneller. Und das, was so für mich der Auslöser war, wo ich dachte, ach schade, sie ist schon verheiratet, war echt dieses fantastische Bild von dem Kartoffelbrot, was du gemacht hast, Ilva. Also das, ja, das ist Backwerk. So stelle ich mir das vor. Weißt du, außen so richtig goldbraun, gelb. Du siehst diesem Bild an, und das finde ich, das tut man selten den Bildern, wie toll das Zeug ist. Was für eine schöne rösche Kruste da drauf ist. Wir haben im Vorgespräch ja schon kurz so über Kartoffelbackwaren gesprochen. Wie fluffig dieses Innere ist. Und also ich habe mich, und ich werde das nachbacken, weil da bin ich so heiß drauf. Ich habe mich in dieses Brot allein durch das Bild verliebt.
Das ist schön. Ja, also wir haben auch noch eine Stange Brot hier. Ist ganz toll.
Ah, das Qual ist, ne? So, pass auf, gleich geht's in die Küche, holt das. Und dann bricht sie das Brot so vor dem Mikrofon und sagt, und das wird immer weniger.
Ja.
Crunch, crunch, crunch.
Na, es knispert nicht mehr so doll. Also es liegt jetzt schon seit ein paar Tagen da.
Oh, aber das ist nicht dröge geworden, ne?
Nee. Ganz toll.
Das finde ich ja, daran merkt man ja ganz schnell, ob man billiges Backzeugs oder tolle Backwaren hat, wenn die einfach nach ein paar Tagen auch einfach immer noch frisch sind. Also wenn die nicht trocken sind, so das Schlimmste, finde ich, was man in der Küche finden kann, ist abgepacktes, geschnittenes Brot, was sich wälzt. Und das tut dieses Brot immer sehr, sehr schnell. Und wenn du so ein ordentliches, und wenn es ein Baguette ist, ein Ciabatta, was weiß ich, und du schneidest das an, dann ist das vielleicht nicht mehr, hat das nicht mehr diese Feuchtigkeit wie am ersten Tag, ist ja klar. Aber du willst es trotzdem immer noch essen, ne?
Ja, also jetzt gerade bei diesen Kartoffelbaguettes, da hat man nicht so viel einen Unterschied gemerkt am zweiten Tag, fand ich jetzt zumindest. Die waren echt klasse. Also jetzt gerade generell das Kartoffelbrot, was ich jetzt in letzter Zeit gebacken habe, da war auch ein Sauerteigbrot dabei. Das wurde nicht mal, also man hat ja oft so gerne diese Anschnittkante, dass die dann trocken wird.
Mhm.
War jetzt bei den Broten gar nicht so. Also da konntest du am nächsten Tag die vorderste Scheibe abschneiden und das war wie frisch.
Herrlich. Ich glaube, das kommt wirklich da dann auch durch die Kartoffel, dass sie die Feuchtigkeit einfach nochmal so gut hält, ne?
Das macht das Brot auch total fluffig, also so richtig Federkissen. Ganz toll.
Schöne Beschreibung. Federkissen.
Federkissen ist echt eine tolle Beschreibung. Ich habe das eben schon gesagt, wir haben hier ja so verschiedene Bäcker in der Umgebung. Einmal haben wir einen sehr, sehr, ja, der ist sogar ausgezeichnet vom Feinschmecker. Irgendwie, ich habe es mal verinstagrammt, unter den 300 Besten oder so in Deutschland. Die machen ja wahnsinnig gute Sachen, auch Kuchen. Und wir haben hier dann auch noch so ein bei uns im Einkaufsladen, das ist hier in der Umgebung, bist du fast nur in der Edeka. Und die haben ja auch diese kleinen Backshops im Geschäft nochmal drinne. Und wenn ich von diesen Backshops auch echt nicht viel halte, die haben halt zwei Sachen, die extrem gut sind. Das sind einmal die Käferbrote, die finde ich unheimlich klasse. Die haben aber auch das Problem, am nächsten Tag sind die halt nicht mehr prall. Am ersten Tag, wenn die frisch aufgebacken sind, sind die ultra klasse. Am zweiten Tag merkst du schon so richtig, ja, jetzt kannst du eigentlich dann auch fast schon bald reiben. Und dann haben sie jetzt seit längerem schon so Kartoffelbrötchen. Und die haben von der Farbe und von der Konsistenz her und allem, war das so, wo ich mir dachte, ja, so muss das Baguette von ihr geschmeckt haben, dieses Kartoffelbrot. Auch die Kruste, so wirklich diese, also fantastisch ist gar kein Ausdruck für diese Leuchtkraft der Farbe, der Kruste.
Das macht der Instagram-Filter. Psst.
Das war kein Filter. Das hast du ohne Filter geschossen. Du hast das nicht mit Filter geschossen.
Ein bisschen.
Ja.
Aber nicht die Bilder, die auf dem Blog sind.
Okay, ich guck da mal rein. Christian übernimmt in der Zeit mal, weil ich will jetzt mal gucken, wie weit das von der Wahrheit entfernt war.
Nicht so viel. Nicht so viel.
Vielleicht könntest du ja mal ein bisschen was über dich oder überhaupt über deinen Blog erzählen, wieso der Name der Klang von Zuckerwatte?
Das war eine Schnapsidee.
Okay.
ich saß am Rechner, ich habe ewig überlegt, wie nenne ich jetzt diesen Blog. Und ich weiß nicht, Zuckerwatte war irgendwie im Kopf. Ich mag nichts Süßes, muss ich dazu sagen. Also ich bin echt nicht der süße Fan. Aber ich finde das Wort einfach schön. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, diesen Blognamen gibt's ganz bestimmt noch nicht. Und dann, ja, war der Blog geboren, sozusagen vor 2 Jahren. Jetzt ist schon ein bisschen länger her als 2 Jahre, aber ja. Und bleibt auch dabei. Also ich finde den Namen schön.
Worauf hast du dich so spezialisiert? Machst du alles? Ich habe gesehen, du hast Wein, du machst Weinhandlungen, machst du alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, aber nicht irgendwie Kernthema Backen, sondern du bist da offen für alles.
Ich bin offen für alles, wie jetzt gesagt, also süß ist jetzt nicht ganz so meins, da findet man eher weniger an Kuchen und Plätzchen jetzt bei mir. Oder auch so Motivtorten mache ich überhaupt gar nicht. Ist einfach nicht meins. Ich backe zwar gerne mal einen Kuchen, aber ich esse nicht unbedingt gerne selber. den kriegt dann mein Mann immer mit, die Kollegen freuen sich, mein Mann freut sich, ist super. Aber inzwischen backe ich halt viel lieber Brot. Und das dann auch wirklich gern.
Ja, das ist ja auch ein geiles Hobby. Also
ja, vor allem, wir kaufen halt auch nicht mehr wirklich ein, also Brot, außer es ist wirklich mal ganz schlimm Not am Mann und wir brauchen unbedingt für irgendwas irgendeine Brotbeilage und wir haben gar nichts mehr da. Dann wird halt auch nochmal was gekauft, aber dann bevorzugt auch beim Biolandbäcker hier am Ort, der ist richtig gut. Ansonsten ist jetzt eigentlich alles, was wir am Brotzeit im Jahr essen, unser eigenes. Richtig toll.
Und ich habe mir die Bilder gerade angeguckt und ich kann nicht behaupten, dass sie sich wirklich von den Instagram-Bildern unterscheiden. Ich find's immer noch schön. Das ist wirklich toll.
Freut mich. Also ja, ganz toll war es ja auch am Wochenende. Ne? Da habt ihr mir so Hunger gemacht mit einer eurer Folgen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und wir hatten dann noch Steak im Kühlschrank. Ich bin dann runter und ich glaube, es war eure Bärlauch-Folge. Ihr habt mir so Bock auf Bärlauch gemacht. Wir hatten nichts da, echt gar nichts mehr, außer einem halben Baguette, Kartoffeln, Öl und Steak. Entrecote war es, ja genau. Und dann habe ich unseren Sandwiches damit gemacht. Das war mal lecker. Oh. Aber der Bärlauch war halt nicht dabei. Das hat mir schon nicht getan.
Und ich habe mir hier diesen blöden Buko-Bärlauch gekauft. Weil aber ernsthaft. Es gab hier noch keinen frischen Bärlauch. Ich hatte total Bock auf Bärlauch. Ich versuche mich jetzt nach der... Ja, ich glaube, sie kommt nach dieser Küchenfunk-Folge raus. Ich habe im Kulinarikast eine Folge über Weight Watchers gemacht mit einem guten Bekannten, dem Demon, der das jetzt selber seit 3-4 Monaten ausprobiert. Und seitdem bin ich so auf dem Trip, ja, du hast dich scheiße ernährt, iss mal wieder Salat und iss fettarmer. Also nicht, ich kaufe keine Leitprodukte oder so, aber Frischkäse anstatt Butter ist schon eine schöne Wahl. Und dachte ich so, geil, und dann jetzt hier gibt's welche mit Bärlauch. Ja, also Bärlauchgeschmack war da gar nicht drin. Das schmeckte halt irgendwie nach Zwiebel und ja, so nach Frühlingszwiebel. Und Frühlingszwiebel war halt auch drin, wobei der Bärlauchanteil höher gewesen sein soll, laut Verpackung. Geht gar nicht. Ja. Da hatte ich mir dann eins dieser leckeren Kartoffelbrötchen, da habe ich auch ein Bild von gemacht. Schön Bärlauch, Frischkäse, dann Eisbergsalat und dann geräucherte Forelle. Ich freue mich schon so darauf, wenn ich das mit frischem Bärlauch essen kann.
Du musst halt noch ein bisschen noch warten. Oder kaufst du auch im Winter Erdbeeren?
Nee, aber ich hätte jetzt, weißt du, ich hatte einfach wirklich Bock drauf. Es ist nicht so, ah, der erste ist da, den muss ich jetzt kaufen. Mit dem Spargel mache ich das auch nicht so, da warte ich auch erst noch. Das Einzige, was ich mir jetzt gegönnt habe und was auch doch ganz gut taugte, waren neue Kartoffeln. Die kamen aus Ägypten. Ist jetzt eigentlich nicht so mein favorisiertes Kartoffelland. Aber ich kann neuen Kartoffeln nicht widerstehen. Und ich sag mal, der Unterschied ist da auch nicht so groß bei uns hier. Vielleicht täusche ich mich da auch. Aber beim Spargel ist es echt, da sind Welten zwischen.
Ja.
Ja, ob ich deutschen Spargel mitten in der Saison kaufe oder am schlimmsten hier noch so griechischen vor der deutschen Saison, finde ich ganz, ganz übel, weil das schmeckt eigentlich gar nicht. Das sieht halt aus wie Spargel und nee, da gehe ich gar nicht drauf ab. Und auch der deutsche, so am Anfang ist...
Ach, vor allen Dingen auch der Preis. Also wenn ich jetzt gucke, was so der Spargel kostet, ist ja übel. Also wenn ich mir... Nee, brauche ich dann auch nicht für das Geld. Überhaupt nicht. Also dann warte ich lieber noch und schlag dann so richtig zu, aber ah.
Ich finde das auch echt sagenhaft, dass das wirklich noch ein Saisongemüse ist. Also wo du wirklich, wo es so richtig viel Sinn macht, sich einfach mal in die Saison zu halten. Wirsingen, Spitzkohl, Weißbergen, Porree, Blumenkohl, Brokkoli, das kriegst du wirklich das ganze Jahr über in okayer Qualität. Also da ist jetzt nicht so, oh, jetzt ist Kohlzeit, jetzt kaufe ich einen Weißkohl. Ja. Rosenkohl ist so, ja. den kaufe ich auch nur frisch. TK mag ich den überhaupt nicht, weil der immer so wässrig wird und überhaupt keinen schönen Biss mehr hat. Da lohnt sich das Warten, aber ansonsten hast du an Saisongemüse eigentlich wirklich nur noch den Spargel. Aber da macht das echt so einen Mehrwert zu warten und dann auch, oh, jetzt einmal zuschlagen, erstmal pur, ne? Schön neue Kartoffeln, bisschen lecker Butter dazu. Irgendwann in der Saison kommt dann noch schön der Schinken dazu. Ich finde das herrlich.
Aber du hast da auch Erdbeeren, Kirschen, finde ich schon, sind schon echt Saison.
Oder? Ja, ist aber kein Gemüse.
Ja, okay.
Ne, also Beerenfrüchte auch ganz, ganz klar. Im Winter finde ich, da kannst du halt, ohne Scheiß, du kannst Styropor nehmen, das Rot anmalen, ein paar grüne Stellen dran und der Geschmack ist der gleiche. Ja, da ist kein Zucker drinne, da ist nur Wasser. Manchmal hast du dann auch so echt aufgeblähte Dinger.
Weil ich finde es manchmal sogar bitter, also.
Ja. Das geht gar nicht.
Wir hatten gestern bei uns im Gemüseladen den ersten Bärlauch im Regal liegen, frisch hier aus der Region, gepflückt. Ich habe noch nicht zugegriffen, ich hatte gestern Abend keine Verwendung dafür, aber das geht jetzt richtig los.
Mhm. Also, bei mir gab es jetzt die Woche überall Bärlauch dran.
Ja.
War richtig schlimm. Also, jeden Tag an irgendwas dran, auf Nudeln drauf. Da habe ich deine Lasagne ausprobiert mit dieser Bärlauchcreme fraiche.
Und?
Boah, böse Sache.
Ne?
Ganz böse. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe es erstmal mit saurer Sahne vermixt für so ein Bärlauchrisotto. Und dann habe ich einfach, ja, ich habe da noch ein bisschen Öl rangeknallt und dann nur ein bisschen Parmesan, dass es dann doch eher so ein bisschen Richtung Pesto geht. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal irgendwas rangemacht, um es ein bisschen zu strecken. Ich glaube, ich hatte irgendwo noch einen Schafsjoghurt da.
Okay.
Den habe ich auch noch rangemacht. Es war da also so eine ziemlich wilde Mischung aus allem Möglichen, aber das dann auch so zwischen selbstgemachte Lasagneplatten, ganz frisch und dann ganz dünne Schichten. Das war mal lecker, da haben wir uns auch drauf gestürzt, also immer vor Hunger.
Ja, ich finde, wenn du das mit Bärlauchpesto und Creme fraiche, wenn du das mixt, da ist ja so viel Fett drin. Das ist ja so ja. böse. Aber das ist einfach zum Niederknien, weil das macht den ganzen Mund total samtig. Also ich... Ja, saure Sahne ist halt ein bisschen diätmäßiger.
Ja, wir hatten jetzt halt nichts anderes da, ne? Weil ich halt für dieses eine Risotto-Rezept hatte ich halt schon diese, ja, Bärlauch-Sahne im Prinzip. Und dann dachte ich mir, nee, also das kannst du ja trotzdem draufhauen. Das ist ja, ne?
Also ich glaube, nachdem ich mit euch beiden heute Abend gepodcastet habe, muss ich mir Demon nochmal einladen, weil ich nehme ja schon allein vom Hören zu.
Oh.
Das ist ja der gute Geschmack. Aber Bärlauch ist echt herrlich, ne? Hatten wir das schon in der Folge, dass wir beide darüber gesprochen haben, oder hast du mit Martin darüber gesprochen? Ich weiß es nicht, aber ich liebe diesen fein zwiebeligen, leicht knofligen Geschmack.
Das ist leicht so knofeligen? Das ist eine Keule, mein Freund. Ich finde, das ist echt ein Hammerzeug.
Ja, aber der ist nicht so, ich sag mal, nicht so schwer wie Knoblauch.
Das kommt darauf an, wie frisch der Knoblauch ist, finde ich. Frischer Knoblauch und abgehangener Knoblauch sind da auch nochmal sehr unterschiedlich. Ich finde, den Bärlauch, der hat dann eine Spur frischer, eine Spur raffinierter.
Ja, das meine ich. Ja,
das ist ein bisschen Knoblauch frecher.
Frech?
Ja.
Ja.
Ist so ein bisschen wie, finde ich, wie Knollensellerie und Stangensellerie, nur da sind die Extreme weiter auseinander.
Ja.
Der Stangensellerie ist ja auch viel frischer, jetzt hast du mich mit deinem Frech durcheinander gebracht. Das war so ein schönes Wortspiel oder schönes Adjektiv dafür. Der ist ein bisschen spritziger und der Knollensellerie ist halt so ein bisschen knubbelig so. Das mag ich so am Bärlauch und du musst halt nicht pellen, ne?
Ja, aber es ist, geht ja eigentlich auch recht flott.
Ja, aber Knoblauch, ey, jetzt mal im Ernst, du packst den irgendwo ran und ich habe den letztens an Putenoberquelle gepackt. Muss ich auch gleich von erzählen. Und du siehst den Knoblauch nicht. Du riechst ihn, du schmeckst ihn, aber du siehst ihn nicht. Und bei Bärlauch hast du einfach dieses, Knoblauch in frisch und in grün und du siehst es am Essen und es macht einfach Spaß, diese tolle Farbe auch zu sehen.
Ja,
ich hatte den am Montag auf Burgern drauf, den Bärlauch.
Das
sah jetzt toll aus.
Das ist natürlich genau das richtige Thema. Ich habe mir heute dann seit langem auch mal wieder zwei kleine gegönnt. Das sind 200 Gramm Fleisch. Das war dann mein Mittagessen. Ich musste
insgesamt
das
insgesamt oder pro Burger?
Nee, insgesamt. Also ich mag lieber kleine Burger, wo du auch von abbeißen kannst.
Du kannst nicht so ein Großmaul, unser Sven. Wir kennen den doch.
Ich bin schwerhörig, aber kein Großmaul, genau. Wir müssen das mit dem Dubstep und dem Vinocamp noch besprechen.
Oh nein.
Ich kann auch wieder die andere Platte mitnehmen.
Ja, besser.
Okay. Und
ich mach dir dann den Smaug. Okay, Sven ist raus. Das war ein Insider Köln angrillen, ne? Ich glaube, der ist immer noch am Lachen, ja?
Ja.
Ich glaube, der ist sogar gemutet und man hört ihn immer noch durch.
Toll.
Ja, Entschuldigung.
Ist okay.
Ja. Olli kommt auch nicht mit.
Okay.
Geht's wieder?
Ja, es geht dir, das ist mal so schön, gefährlich. wo war ich denn? Hamburger, genau. Und ich habe total vergessen, was ich sagen wollte.
Du hast seit langem mal wieder zwei kleine Hamburger gebaut, die man essen, die du in deinen kleinen Mund gekriegt hast.
Genau, in meinen kleinen Mund. Und da Bärlauch drauf, ey. Oh, da hätte ich ja auch, ich hätte ja den Frischkäse nehmen können, aber dann hätte es ja auch nicht mehr Bärlauch.
Weil die Burger waren nix, oder?
Die Burger waren gut.
Du hast gar kein Foto gepostet. Das ist ja fast ein Statement, dass die nicht gut waren.
Ich hatte keine Zeit. Ich weiß nicht, ich bin... Jetzt im Ernst, ich bin um kurz vor vier bin ich nach Hause gekommen. Um vier war Potstock-Besprechung. Ich hatte noch nichts gegessen. Ich kam direkt von der Arbeit, hatte den Lütten abgeholt. Der hat heute... ist ja abgeholt worden von seiner Oma. Und um 10 vor fiel mir ein, du hast Hunger. Und gleich ist Potstock-Besprechung, die du total vergessen hast. Und dann habe ich mir die schnell reingeknüppelt. Kriege ich einen Anruf, ja, können wir noch um eine halbe Stunde nach hinten verschieben? Nee. Und ich denke mir so, super. Ja, da hätte ich auch ganz in Ruhe essen können. Tja. Naja, ist dann halt so. Nee, normalerweise, also, da kann ich ja nichts. Da poste ich jeden Burger. Und ich habe auch das Bild von dir gesehen, Ylva. Das war ja, du hattest übrigens Geburtstag, ist das richtig?
Ja.
Meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich noch.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ich hab gehört, der Kuchen soll sehr gut gewesen sein.
Komisch, dass du das gehört hast. Ja.
Klärt mich auf. Ist aber gut. Kacklack, oder wie ist der?
Kacklacklackla?
Oder was gab's?
Klattkaka.
Klattkaka.
Ja. Nicht mit schnellem K. Also nicht Klattkaka, sondern Klattkaka. Kaka von Kuchen. Und Klatt von klebrig. Aber was erzähle ich überhaupt? Ich bin ja heute gar nicht zu Gast. Lass mir doch die Ylva erzählen, Christian.
Ja, was soll ich denn jetzt noch erzählen?
Ja, Sven.
Ja, der Kuchen, der war gut. Den habe ich mit Sven gefunden auf dem Blog. ganz einfach zu machen. Fand ich ganz sympathisch, dass der so einfach zu machen geht.
Das ist schön, ne?
Ja, der war ganz schnell zusammengerührt am Sonntagabend, weil ich dachte mir so, morgen habe ich bestimmt keine Lust zu backen. War dann auch so. Ja, da waren wir dann einfach mit Burger Buns beschäftigt und mit Würste selber machen und Patties selber machen und da war dann einfach.
Ihr habt selbst gewurstet?
Ja, genau.
Wahnsinn. Du machst Brot seit jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, seit einem Jahr selber, du wurstest selber. Christian, wir müssen uns.
Nicht immer.
Aber da müssen wir uns schon warm anziehen, Christian. Da ist nichts mehr mit Linsen auf den Teller knallen, da müssen wir jetzt aber auch mal ran.
Ich merke das schon.
Mit Linsen hat das echt, ne?
Ja, der ist voll auf Anti-Linsen. Keine Ahnung. Ja. Der ist, glaube ich, als Kind mal in einen Pott Linsen gefallen oder so.
Ich mag drei Sachen nicht. Teerschlotze, Veganer und Homöopathen. Beziehungsweise, das hat mit den Leuten wenig zu tun. Es ist eher das Zeus.
Wie kommst du jetzt, wo kommen die Linsen jetzt in? Welche der drei Gruppen sind das Homöopathen?
Nee, das gehört mit zur Teerschlotze, weil meist wird ja irgendwie Linse mit Essig serviert. Das ist...
Okay.
Ja, du darfst mir auch bitte nicht solche Trigger liefern. Ich meine, du musst dir klar sein über die Konsequenzen, wenn du Bilder mit Linsen postest. Was erwartest du?
Ist mir auch egal. Ich fand's lecker.
Die Bohnen, die du mir mitgebracht hast, die muss ich sagen, damit musst du mal wieder was kochen. Hast du die nicht letztens sogar gekocht?
Die Kürkchen?
Genau.
Ich habe sie nicht gekocht. In meiner Agentur hat dieses Rezept im Kalender gehabt im Januar. Ich glaube, deswegen habe ich es dann nochmal verblockt.
Das kann sein. Ich habe ja diesen schicken Kalender unten auch stehen, der ich ja von dir gekriegt.
Genau.
Den ich falsch aufgestellt habe, ne?
Aber war sehr kreativ, Sven. Platz sparen.
Du musst da auch eine Anleitung mit beipacken. Also für alle, die das nicht gesehen haben, das ist ein ja fast wie so ein Dreieck, so ein Stück Holz, was gefräst ist, so dass man, ich glaube 12 Blätter sind es, ne?
Ja, so wie ein Kalender hat 12 Monate.
Ja, hätte ja auch noch ein Deckblatt sein können, entschuldige. Ich habe das jetzt nicht nachgesehen. Und dann ist da, das sind so, ja, wie so ein normaler Kalender, so längliche Blätter, aber aus, ich glaube aus Pappe sind die, ne? Weil die sind ja nicht zusammengebunden oder so. Und die steckst du dann in die einzelnen Fräsrillen rein und hast so, ja, ein Kalender, den du dann halt nachher nicht abreißt oder so, sondern die Blätter aufheben kannst, weil nämlich auf jedem dieser Kalenderblätter ein Rezept von dir mit drauf ist.
Genau. 12 Monate lang. Und ich meine, es war eigentlich schon sehr ersichtlich, wie man die da reinsteckt, außer man liest gerne auf dem Kopf. Weil an der oberen Kante sind die Tage von 1 bis 30, 31, 28, 27, ne? Also
ich habe mir doch nur die Rezepte noch.
Ja, es
ist doch nicht die Tage.
Guck nur aufs Essen.
Ja, ich habe doch ein iPod für einen Kalender. Ja,
wo du es jetzt zur Sprache gebracht hast, wenn ihr wollt, können wir zwei Kalender verlosen.
Yay! Lohnt sich. Das sind tolle Fotos, der Küchenjunge ist mit drauf und da sind Rezepte mit bei. Was müssen die Hörer dafür machen, Chris?
Tja, was sollen die machen? Wir verlosen in den Kommentaren. Einfach irgendwas schreiben. Was Nettes.
Irgendwas, nein. Schreibt uns, warum ihr Linsen entweder A mögt oder B nicht mögt. Und wir bevorzugen niemanden aufgrund seiner Linsenneigung. Aber ich würde schon für Leute stimmen, die sie nicht mögen.
Ich ziehe die dann und ziehe besonders die, die Linsen mögen.
Ja. Na. Sind ja deine Kalender. Nee, genau, wir machen das ganz demokratisch. Du hast ja zwei Kalender.
Genau.
Einen verschenken wir an denjenigen, der keine Linsen mag und einen an jemanden, der Linsen mag. Und wer das am besten begründet, warum er eine Leidenschaft oder warum sie eine Leidenschaft für oder gegen Linsen hat, der bekommt es dann. Nicht so losen, weißt du, das ist ja so langweilig. Man muss ja auch schon mal polarisieren können. Muss ja auch mal sagen können, diese Konsistenz von einer Linse, einfach wie die auf der Zunge ja schmilzt, rumklebt, was auch immer. So schwärmt für oder gegen die Linse, das finde ich schön. Und nachher schicken wir wieder beide an Chef Hansen und dann passt das.
Der macht Pro- und Kontra-Posen, kriegt beide. Ja, okay. Dann machen wir das bis, ich glaube, die Folge geht am Sonntag raus, dann können wir das machen bis zum 15. April.
Eine Woche nur? Nee, Christian, die Leute kommen noch mit dem Hören teilweise nicht.
Ja, gut, dann machen wir das nach Ostern und die haben ja alle Zeit, über Ostern uns zu hören.
Genau.
Machen wir Osterdienstag, den 22. April.
Genau. Das hört sich gut an.
Gut.
So. Wo waren wir denn jetzt überhaupt?
Beim Böhnchen. Die kleinen Böhnchen.
Genau. Böhnchen. Ich habe heute auch Bohnen gemacht. Ich habe ja heute Thüringer Klöße gebraten. Also aus Thüringer Mett. Die mache ich ja immer sehr gerne, weil mein Sohn die auch so gerne isst. Und meine Freundin mag halt diese weichen, fluffigen und außenkrossen Frikadellen nicht, die ich mache. Die mag es ja lieber fleischig. Und dann habe ich dazu grüne Bohnen gemacht mit Zwiebeln. Und die Zwiebel, ich habe mir die Tage ja wieder viel Gemüse und Salat und all sowas gekauft. Die habe ich diesmal einfach über die, wie heißt das nochmal, diese Reibe vom Soups von Oops?
Die Fußreibe?
Ja, die Fußreibe, genau, über die Fußreibe gejagt, aber über so eine grobe.
Also Microplane ist Stichwort, genau. Aber...
Okay.
Also ich habe da zwei Nachbauten hier irgendwie für einen Zehner da rumhängen und...
Für den großen Zeh? Ach, für einen Zehner!
Für einen Zehner, genau. Nee, ich habe einmal so eine kurze Reibe für grob und so eine lange Reibe für fein, wo ich dann halt immer ganz gerne den Knoblauch mitmache. Wir haben schon Spaß, ich und die Jungs. Und hab dann heute einfach mal grüne Bohnen gekocht und dann, als sie fertig waren, ein bisschen Butter, ein bisschen Salz und eine rote Zwiebel über die Reibe gejagt, also nicht geschnitten, weil dann lassen die ja keinen Saft, sondern über die Reibe gejagt und dann richtig mit dem ganzen Zwiebelsaft da rein und dann nochmal so ein bisschen, ja, es ist ja quasi schmoren, ne? Bis das so ein schönes Aroma entwickelt durch die Butter. Ey, das ist total lecker.
Aber ich glaube, da muss man echt vorsichtig sein, weil sie so Zwiebeln reiben oder ich habe das auch schon mal mit Pürieren versucht.
Ah, Pürieren geht nicht, das geht nicht.
Warum?
Hast du das mit einem Kunststoffteil oder mit einem Metallteil probiert?
Kunststoff.
Okay, dann weiß ich das auch nicht. Also was man zum Beispiel nicht machen sollte, ist, wenn man Frikadellen oder so macht, ist die Zwiebel mit durch den Fleischwolf zu jagen. Das haben wir in der Lehre gemacht, das war irgendwie fies.
Ja. Wegen der Fasern, oder?
Ich habe es damals aufs Metall geschoben, aber wenn Christian jetzt sagt, das liegt nicht daran, weil er macht es mit dem Pürierstab und das ist komisch, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die so gehäckselt wird.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dosis dann unheimlich variiert. Also wenn du eine Salatsauce nochmal eine Zwiebel dran tust und du fängst die an zu pürieren. Also ich habe die in die Salatsauce geschmissen und musste dann noch irgendwas drin aufschlagen, habe das einfach dann komplett durchpüriert. Die Zwiebel, ich glaube, die wurde so scharf wie 3 Zwiebeln. Also die hat unheimlich kräftig. Die wurde so viel kräftiger und schärfer, dass die ganze Soße eigentlich verhauen hat.
Okay.
Also du meinst jetzt nicht, dass die Zwiebel irgendwie komisch geschmeckt hatte, sondern einfach kräftiges Zwiebelaroma.
Die hatte so einen Biss, das war so übel.
Also wahrscheinlich, weil du die ganzen Zellwände zerstört hast, oder? Dann zum Saft da rausgelaufen ist oder so.
Genau, ja, das war der ganze Saft und das war einfach so. Es war eigentlich gar nicht so viel Zwiebel, also durch das Pürieren wurde das so heftig. Also das war das letzte Mal, als ich das gemacht habe. Oder wenn du es dosierst mit so einer Reibe so ein bisschen, dann kannst du es ja ein bisschen steuern. Aber
naja, dadurch, dass du es ja nachher mit der Butter quasi schmorst, verdampft ja auch der Saft.
Aber die Schärfe bleibt drin.
Nee. Wenn du jetzt zum Beispiel Schmorzwiebeln machst, ja, die sind ja auch nachher gar nicht mehr scharf wie Zwiebel. Also das geht echt schön weg, aber du hast so eine schöne Frische mit dran. Du hast so ein bisschen was Cremiges, dadurch, dass die Zwiebel halt so fein gerieben ist, ne?
Ja.
Dass du sie auch keine Farbe nehmen lässt. Kannst du natürlich machen, aber habe ich jetzt heute nicht. Und das muss ich sagen, das war echt klasse. Ich glaube, ich werde das demnächst auch mal mit Fisch machen. Also ein bisschen Butter, dann richtig schön Zwiebel rein, die da drinnen glasig, schmurbeln, was auch immer. Und in diesem Fond dann, ja, von Zwiebel, Zwiebelsaft und Butter, werde ich dann den Fisch drinnen garen. Ich glaube, das ist auch mal sehr geil. Mit Fisch hatte ich es ja die Tage. Ich habe Seelachs gekauft. Und ich schwöre dir, meine Freundin guckte mich an und sagte, was ist denn bei dir los? Hast du gerade einen Orgasmus? Sag ich, ja, das schmeckt so geil. Ich habe Seelachs genommen und Knoblauch und Zitronenschale. Und dann auch über die feine Microplane rüber, ja. Den Seelachs, was ja echt so ein Fisch ist, der eigentlich so ein wirklich 0815 schmeckt. Das ist halt Fisch, aber mehr schmeckst du da ja auch nicht raus. Hab den in wenig Öl gebraten. Ich muss sagen, es war TK-Ware, weil mir die Frische einfach zu der Zeit zu teuer war. Und hab dann zum Schluss, damit ich halt nicht so viel Fett nehme, aber ich trotzdem dieses tolle Butteraroma hab, ganz zum Schluss einfach ein bisschen Butter rüber gemacht. Dann diesen geriebenen Knoblauch und die Zitronenschale und reichlich Salz. Oh, das war so gut. Ich hab noch nie so Seelachs. Echt, das war so fantastisch. Du hast halt nicht die Suppige von der Zitrone und diese Säure drinne, ne? Durch die Schale kriegst du ja keine Säure rein, aber dieses Aroma und dann der Knoblauch, wenn der nicht gepresst ist, sondern gerieben und wirklich schön intensiven, aber nicht diesen ja verrosteten Geschmack abgibt, den er durch die Presse ja irgendwie kriegt. Oh, war das gut.
So. Müssen wir eigentlich mal die überfragen, was hast du denn als letztes so richtig Geiles gegessen?
Na, das waren die Burger vorgestern, ja.
Sonst hast du nichts mehr gegessen?
Doch, doch.
Asket.
Nee, jetzt muss ich kurz überlegen. Also heute gab es was ganz Tolles, das war Tamagoyaki, japanisches Omelett, total fein.
Hä?
Ja.
Das ist doch diese ja, Eierrolle, ne? Die du in so einer Tamagoyaki-Pfanne hast, du glaube ich auch extra genau. für.
Genau.
Das habe ich gesehen, das fand ich auch total klasse.
Ja, also du verrührst 3 Eier, ja? Also ich nehme immer 3 Eier für eine Portion.
Obwohl wir wissen, laut D+C wird das perfekte Omelette aus 2 gemacht, aber das ist ja auch nur das französische.
Das ist ein japanisches Omelette, da ist das alles ein bisschen anders, ne?
Genau.
Also, ich habe jetzt die besten Erfahrungen mit 3 gemacht, das macht dann auch schön satt. Dann kommt da Sojasauce hinzu, weil ohne Sojasauce geht da mal gar nichts. Und dann muss noch ein bisschen was Süßes dran. Entweder du nimmst so japanischen Reis, Wein, das ist der Mirin. Das ist ein bisschen zähflüssig, also nicht wie Honig, aber schon auf jeden Fall zäher als das normale Flüssigkeit. Und das verrührst du ganz doll und dann tust du das in mehreren Schüben in eine ganz heiße Tamagoyaki-Pfanne am besten. Geht aber auch eine ganz gewöhnliche, runde Pfanne. Also,
was ist denn eine Tamagotchi-Pfanne?
Denn eine Tamagotchi-Pfanne ist, die ist rechteckig.
Okay, und warum muss die rechteckig sein, damit es besser rollen kannst, damit die so wie ein Nori-Blatt nachher aussehen, oder?
Wenn du das jetzt in einer runden Pfanne aufwickelst, dann hast du ja in der Mitte dann was ganz Dickes.
Okay.
Mhm. Ja, und an den Seiten dann eher schmal. Das geht natürlich auch, aber es ist schon besser, wenn du das in so einer eckigen Pfanne machst, weil du hast dann überall die gleiche Verteilung an Eimasse.
Okay, das sind aber alles, im Grunde nur die Form ist wichtig. Das ist jetzt nicht noch irgendwie besondere Hitzeleitung.
Nö.
Also quadratische Pfannen.
Genau. Mhm. Bei mir muss es halt unbedingt für Induktionsherd tauglich sein, sonst geht sonst geht's nicht. Aber du kippst dann, je nachdem wie groß die Eier sind, in 3 bis 5 Schüben einen Teil dieser Eimasse rein und lässt es dann fast stocken. Mhm. Das geht auch ziemlich schnell, weil du machst es bei recht hoher Hitze. Und kurz bevor es fest wird, also solange es noch so ein bisschen glibberig, sage ich immer, ist, wickelst du das auf. Und dann kommt schon die nächste Flüssigkeit, Eiflüssigkeit hinzu und so weiter. Ich habe ein Video auf YouTube.
Aha. Das wollte ich sagen. Das habe ich mir nämlich auch angeguckt. Und ich fand, das ist echt eine tolle Idee, auch wenn du irgendwie so ein pfiffiges Brunch machen willst oder so für Fingerfood, ne?
Schmeckt vor allen Dingen auch kalt ganz lecker.
Mhm. Also,
und dieses Gewürz aus Sojasauce und zuckriger Sache ist im Prinzip nur die Basis. Also du kannst es dann noch füllen, du kannst da Fisch reinpacken. Das legst du dann auch drauf, kurz bevor du es wickelst. Nori mache ich ganz gerne rein. Mhm. Heute hatte ich wieder Bärlauch drin.
Ja. Da zum Beispiel Lachs oder sowas wäre ja auch cool, ne?
Ja, oder generell so geräucherter Fisch. Oder auch, gebraten. Ist eigentlich wurscht, ich mache ganz gerne eine Schale Reis dazu. Mhm. Und futter dann immer so ein bisschen Ei, dann ein bisschen Nori und dann ein bisschen von dem Reis. Und auf dem Reis, das hatte ich heute auch dazu, gab es dann ein Reisgewürz aus Sesam.
Nüssen noch, oder?
Mhm. Erdnüsse.
Erdnüsse. Aber jetzt nochmal kurz zum Verständnis, wie dieses, du machst dann einen dünnen Crepe quasi vom Omelette, ne? Du machst einmal rein und rollst dann auf.
Genau.
Und dann, wo kommt das hin? Raus? Und dann kommt
die nächste. Nein, das bleibt drin. Du solltest dann noch schauen, dass du die Pfanne nochmal ganz kurz einölst. Ich habe da so ein kleines Küchencrepe-Teil. Tamagoyaki mache ich auch am liebsten mit Stäbchen, weil es einfach am besten geht, weil es ist am Anfang ein bisschen Übung, aber du kannst dann schnell hin und her schieben, kannst dann besser mit der Eimasse nebenbei nochmal verrühren und dann reingießen.
Also diese eine, du hast nachher 5 Rollen, oder?
Nee, also nochmal eine Pfanne. Du wickelst wickelst dann diese erste Rolle auf, ja? Streichst die Pfanne nochmal ein bisschen mit Öl ein, gießt die nächste Eimasse dazu und hebst dann die andere Rolle, die alte Rolle, ganz kurz an. Nee, schiebst an den Rand.
Aha.
Aber hebst du ganz kurz an, dass diese neue Eimasse unter diese Rolle kommt. Dann lässt du diese Eirolle wieder im Prinzip runterfallen, vorsichtig natürlich. Dann wartest du wieder, bis es fast gestoppt ist und dann wickelst du von der Eirolle im Prinzip wieder zurück auf.
Okay. Also quasi
sodass diese Rolle immer dicker wird.
Genau, so Grundprinzip Baumkuchen quasi, so
Zimtschnecke eher.
Nee, Baumkuchen ist ja auch so, dass du auf dieses Holz immer eine Schicht Teig tust, die machst du dann in den Backofen, die wird angebraten, kommt wieder raus.
Ja, Teig aber da machst du ja Schicht über Schicht und hier sieht das eher so ein bisschen aus wie so ein Schneckengehäuse.
Ja.
Ne? Aber
Zimtschnecke würde ich jetzt auch nicht sagen.
Okay, das Prinzip ist aber verstanden, das ist schon mal okay.
Ich würde euch wirklich das, also den Hörern das Video einmal nahelegen. Das macht es sehr einfach begrifflich, weil wenn man das einmal sieht, dann hat man das sofort verstanden. Manche Sachen sind im Audio immer recht schwer zu erklären. Zwiebeln schneiden finde ich auch schon, wenn man das einmal gesehen hat, ist immer viel, viel einfacher. Und das lohnt sich. Das ist echt so, wenn man das mal, ich finde überhaupt so mit Eiern kann man echt viel machen, so kleine Kleinigkeiten, so für einen Brunch oder so, wo man Leute dann, was hast du denn da Cooles gemacht? Dann, da kann man schon viel mitmachen.
Ja, vor allem dieses Tamagoyaki, das kommt bei allen total gut an. Also ich war bei diesem Foodblogger-Camp jetzt in Reutlingen und habe das am Sonntag zum Frühstück gemacht. Und du schneidest dann im Prinzip von dieser fertigen Rolle dann so Stückchen ab und irgendwie waren immer die Stückchen alle und ich wollte eigentlich selber das Ding essen. Es war immer weg. Ich habe dann, glaube ich, 4 von diesen Dingern gemacht. War gut.
Ah. Ja, auf jeden Fall eine witzige Idee. Hat sowas dann von auch so ein bisschen Blätterteig, so durch die Schichten im Mund oder so? Also nicht, dass es so cruncht, aber dieses Schichterlebnis.
Ja, so ein bisschen schon. Also ich glaube, wenn du es dann richtig machst, hast du dieses Schichterlebnis nicht mehr unbedingt.
Okay.
Aber es ist schon mal eine ganz andere Art, Ei zu essen. Vor allen Dingen lässt sich halt super mit Stäbchen essen. Ne? Und wenn du es erstmal kalt hast, kannst du es halt auch in diese Lunchboxen reinpacken.
Bento-Box.
Ja, genau. Und wenn du dann auch weißt, wie hoch du das schneiden musst, damit das perfekt in diese Bento-Box reinpasst, ist das super.
Aber wovon lebt es eigentlich dann, wenn das nicht die Konsistenz ist? Was ist jetzt der Unterschied, dass du nicht einfach das Ganze als Omelette komplett in dick ausbackst? Lebt es dann von diesen süß-salzig Komponente oder eher doch von der Konsistenz?
Das ist schon so ein bisschen die Mischung.
Ja.
Also die Konsistenz macht schon so ein bisschen was aus. Weil die Schichten, die, ich sag's mal, wenn du da durchbeißt, merkst du schon ein ganz kleines bisschen. Mhm. Und vor allen Dingen, du siehst Ei in dieser Form auch selten. Also entweder du hast dann Rührei und das sind dann halt diese Klumpen, ich sag jetzt mal Klumpen, ja?
Ja.
Die aber alle aus einem Stück sind, die jetzt nicht großartig noch verrührt oder geschichtet worden sind. Ja. Also ich finde, es ist so ein Unterschied aus Geschmack durch diese leichte Süße da drin, aber auch diese Power von der Sojasauce und dann dieses Gerollte. Und es lässt sich halt wirklich super mit den Stäbchen essen. Also
machst du generell viel asiatisch oder ist das ein...
Das ist für mich eigentlich ein Hauptgericht.
Ja, also ich meine...
Mit dem Reis.
Ich meine, dass du generell dich in der asiatischen Küche viel bewegst oder ist das so ein... Kleiner Exkurs oder wo? Ja.
Ich koche schon sehr gerne japanisch. Ich versuche eigentlich immer ziemlich saisonal und auch regionale Zutaten zu besorgen. Bei der japanischen Küche scheitert das dann aber doch, weil macht einfach süchtig das Zeug. Also gerade auch dieses Reisgewürz da, was ich total gerne mache, das ist auch sowas, das kennt in Deutschland keine Sau, aber das Zeug ist so lecker. Also Du röstest Reis in der Pfanne, Sesam in der Pfanne und löscht es dann mit Sojasauce ab. Du hast auch noch ein bisschen Zucker dazu. Japaner haben es immer gerne ein bisschen süßlicher. Also nicht wirklich süß, aber so ein bisschen süßlich. Und dann kannst du da noch Sachen dran packen, die du dran haben möchtest, musst du aber nicht. Weil alleine dieser geröstete und dann leicht gesalzene Sesam mit der gewissen Süße dran, wenn es dann erstmal wirklich geröstet ist und du das dann komplett kühl werden lässt, dann wird das so crunchig. Ist ganz toll. Also das knuspert sich so weg. es könnte sich mehrere Monate lang halten, das tut's aber nie. und dann kannst du auch noch andere Sachen reinmachen. Geröstete Möhre. Du musst halt immer schauen, dass du die Flüssigkeit komplett raus brätst. Also ganz niedrige Hitze, aber dafür halt schön lange und immer wieder rühren. Geröstete und geraspelte Möhre ist ganz toll. Mit Eigelb habe ich es auch schon gemacht. Also aus gekochten Eiern das Eigelb rauspulen.
Oh, okay.
Reinbröseln und dann rösten. Mit Sesam ist ganz, mit Nori ist noch ganz toll. Und jetzt gerade mein Liebling ist mit Erdnüssen.
Hast du schon mal mit Reis, hast du schon mal Reis geröstet? Rohen Reis?
Habe ich noch nicht, aber das ist bestimmt auch voll lecker.
Also ich habe das in einem Gericht... Das ist ein thailändisches Gericht, so ein gesäuerter Hackfleischsalat. Da legst du das Hack ungefähr 4-5 Stunden mit einfach Zitrone, also das rohe Hack, Zitrone in den Kühlschrank und brätst das dann mit allem, mit der ganzen Zitrone an.
Ja.
Und dann kommt dann noch, ich glaube, Stangensellerie, Thai-Basilikum und sowas zusammen. Das ist ein sehr fleischiger Salat. Und als Topping hast du dann einfach diesen gerösteten Reis.
Und das ist dann dieser gepuffte Reis, oder?
Nee, das ist, ich habe jetzt, das ist ein ganz normaler Basmati. Und den einfach in die Pfanne ohne Öl und dann auch ganz langsam, bis er sieht, das sieht aus wie, boah, von der, wie langgezogene Sesamkörner. Also die wird richtig sesamfarben, goldig.
Oh, muss ich probieren.
Das ist eigentlich ist ein bisschen, teilweise ein bisschen hart. Du musst ja gucken, dass du nicht zu viel auf dem Gericht drauf hast, aber gerade wenn du dann so einen Salat hast, der so ein bisschen auch nachgibt, wie so mit dem Hack, dann hat der einen richtig schönen Crunch oben drauf und ist echt ein witziges Mundgefühl.
Ja, stelle ich mir auch ganz lecker vor.
Also es ist ein bisschen im ersten Moment so, der muss doch irgendwie mal gekocht werden, aber einfach mal versuchen.
Das ist bei diesem Sesam ja auch immer ganz witzig. Also die Leute sagen auch mal, was ist denn das, was du da drauf machst, ja, auf den Reis? Weil es sieht jedes Mal anders aus, weil ich jedes Mal ein bisschen was anderes nehme. Aber die Leute fahren voll drauf ab. Also du musst denen einfach mal was hinhalten, sagen, ja, iss doch einfach mal. Und dann kommen dann aber gleich immer wieder die Hände wieder, ne? So, ist das lecker,
Wie kochst du denn dann Reis?
Im Reiskocher.
Im Reiskocher, Sven, hast du das gehört?
Ja, Ilva hat auch eine KitchenAid. Ich bin total neidisch. Einen Reiskocher brauche ich nicht. Ich kenne das auch ohne. Aber auf die KitchenAid, da würde ich, glaube ich, auch öfters selber Brot machen.
Also ich finde gerade den Sushi-Reis, der ist auf dem Induktionsherd einfach so, geht nicht.
Ja, ich versuche dem Sven das auch schon lange mal zu erklären, weil es eigentlich eine geile Erfindung ist.
Du, ich will das dem Reiskocher auch gar nicht absprechen. Mir geht's halt darum, ich habe nicht das Bedürfnis eines Reiskochers, weil ich mache wenig Sushi, ich mache eigentlich keinen Sushi, auch wenn ich es wohl esse. Aber ich habe auch nicht so viel Platz in der Küche, da würde ich mir ehrlich gesagt lieber die KitchenAid hinstellen. Genauso wie heißt das denn nochmal, diese komischen, die auch kochen kann?
Thermomix.
Ja, das ist das ist nichts für mich. Und andere Leute sagen, das ist halt perfekt für Risotto. Mir reicht das Risotto, wie ich das handgerührt habe.
Ja, okay. Das ist,
Also ich verstehe definitiv, warum man einen Reiskocher haben will, wenn man viel Reis kocht. Ist einfacher und der gart das natürlich dem Reis angepasster. Mhm. Aber so ich bin eher...
Weil der kostet ja auch nichts.
Ja, aber der nimmt wirklich Platz weg.
Ja, das stimmt. Ne? Allerdings, also ich würde ihn jetzt auch nicht für Basmati-Reis oder so... Würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt nehmen, ja, aber jetzt gerade dieser Sushi-Reis, den wir halt total gerne machen, diesen Klebreis, der wird im Topf bei Weitem nicht so gut, weil der wird im Reiskocher weder matschig noch trocken. Also ich hatte das jetzt ganz oft, dass ich, obwohl ich wirklich im Asiamarkt Reis gekauft habe, gerade diesen Klebreis nie im Supermarkt kaufe. Das ist ganz grauenvoll. Und vor allem so schweineteuer. Und wenn du den dann im Asiamarkt kaufst, ist er so viel günstiger und so viel besser.
Ja, auch überhaupt diese ganzen Asia-Zutaten im Supermarkt. Du bezahlst ein Heidengeld dafür. Und meist ist das auch nicht die Ware, die man haben will. Also gerade Sojasauce, ja. Da kriegst du in super kleinen Flaschen für einen Preis, da kriegst du im Chinamarkt mindestens das Fünffache.
Ja, genau. Ja? Ist ja beim Preis auch so. Also der kostet dann maximal genauso viel, wenn nicht weniger, und ist dann aber doppelt so viel in der Menge.
Ja, oder ein Sack. Also die haben ja echt gerne
säckeweise. Ja, das kannst du dann auch machen, genau. Ja.
Reis da rumstehen.
Wo ich es aber echt schwierig finde, ist bei Sojasauce. Also ich habe jetzt mal ein paar Sachen da probiert. Da gibt es im Asialaden aber auch viel Scheiße. Gerade die großen Flaschen. Und da darfst du wirklich nicht nach dem Preis gehen. Beim Reis würde ich noch sagen, vielleicht kannst du da nach dem Preis sogar besser entscheiden. Aber Sojasaucen ist echt manchmal grenzwertig. Lieber ein bisschen mehr im Asialaden ausgeben, wie das ist wahrscheinlich der gleiche Preis, wie er im Supermarkt für die kleine Flasche kostet, aber dann im Asiamarkt vielleicht nicht unbedingt den billigsten kaufen.
Nee, also ich würde auf jeden Fall schon mal ein paar verschiedene Soßen probieren.
Ja,
und vor allen Dingen die mit der natürlichen Bräunung sind halt auch ein bisschen besser als die ohne natürliche Bräunung.
Was ist die natürliche Bräunung?
Da ist da keine zusätzlichen Farbstoffe drin, ne? Also
Zuckercouleur zum Beispiel. Das kommt dann wirklich durch die Fermentation des Sojas. Das ist. Wir haben vorhin ja schon über Brot gesprochen und über Brotgeschmack. Du sagtest das vorhin so schön. Du bist dann mal nach einiger Zeit in den Laden und hast halt so abgepacktes oder du hast Brot probiert, was du früher sonst gekauft hast und das schmeckt halt einfach nicht mehr.
Ja.
Das ist bei Brot genauso. Also ein Brotteig, der braucht seine Zeit, weil dann entwickelt der auch erst das richtige Aroma. Ja, das ist aber halt auch Zeit, die kostet Geld und genauso ist es bei der Soja. So ein Zuckerkulör kriegst halt schnell hin und ist kostengünstig.
Ja. Ja, aber jetzt gerade also dieser Klebereis vom Reiskocher, der ist einfach ganz toll, weil der lässt sich dann wirklich formen, der klebt danach, aber er ist trotzdem so locker, dass du ohne jetzt dieses Rumgematsche beim Sushi-Formen deine Röllchen da machen kannst, ja. Oder diese Reisbällchen gehen auch viel besser, weil wenn du das ohne Reiskocher machst, du hast dann diese Reispampe da, aus der du dann mit einem Löffel dann schon im Prinzip diese Form dann hast, die...
Wie heißen die nochmal?
Körner Onigiri.
Nigiri.
Onigiri.
Onigiri, okay.
Ja, mit O vorne, genau. Auch total lecker. Aber du hast da halt immer diese Pampe, die so von vornherein schon so fest zusammenklebt. Und im Reiskocher, da brauchst du nicht mal den Reis waschen. Das ist so toll. Du kippst den einfach rein und dann machst du Wasser drauf und dann schaltest es an und dann ist er fertig.
Wie kocht denn der Reiskocher den Reis? Wo ist denn da der Unterschied? Ist der in der Temperatur nicht so hoch? Weißt du das?
Muss ich ehrlich gestehen, nein. Aber okay. Ich glaube, der schaltet nur bis zu einem gewissen Punkt hoch und hört dann auf zu heizen. Der hat auch ein Thermometer drin, der reguliert dann von alleine, wie viel Hitze jetzt noch der Reis braucht. Also der passt es dann natürlich auch an, je nachdem, wie viel Reis und Wasser du dann drin hast.
Ich glaube aber, der müsste das ja eigentlich komplett über die Temperatur regeln, auch dann weiß man, er fertig ist, oder? Er weiß ja nicht, wann kein Wasser mehr drin ist, zum Beispiel. Mhm. Also irgendwie, der macht das total temperaturkontrolliert.
Ja.
Und du hast, ja, das ist einfach njam, 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 njam.
Also bei ganz kleinen Portionen habe ich es jetzt zwar auch so, dass mir der Reis unten so ein ganz klein bisschen nicht fest brennt oder so.
Aber der ist lecker, wenn der so ein bisschen...
Ja.
Ja, diese Kruste unten, ne?
Yeah. Ja, und schmeckt so nussig. Oh.
Ja, das finde ich so cool an dem Ken Hom Kochbuch, was ich ja immer gerne empfehle, weil du das echt günstig kriegst und die Rezepte super sind. Und da ist auch ein Rezept für diese Reiskruste drin. Die ist natürlich echt aufwendig herzustellen, wenn du nur die haben willst, ne?
Ja.
Aber das ist schon sehr, sehr cool.
Wie war das Buch? Ken Hom?
Ken Hom?
Ach ja, hast du, glaube ich, mal von erzählt, das ist der Asiat.
Chinesisch kochen, genau. Der ist, also ich habe ihn wahrgenommen über einen Homeshopping-Sender und habe dann später mal irgendwann dieses Buch gesehen. Es gab es für einen Zehner. Ich kaufe Kochbücher gerne irgendwie so im Resteposten. Und das ist halt ein so unsagbar fantastisches Kochbuch, weil er dir sagt, pass auf, das sind die Originalzutaten. Und die kannst du zum Beispiel durch das und das austauschen. Ja, das finde ich immer ganz gut, wenn ich mir das nicht selber interpretieren muss, weil ich weiß ja nicht, wie die Originalzutat schmeckt. Dann sind die ganzen Gartechniken super drinne erklärt, sehr viele schöne gezeichnete Bilder, so in diesem ja chinesischen Stil, wie ich finde. Es sind tolle Fotos mit drinne und das sind so Gerichte, wo ich sage, ja, das stelle ich mir halt wirklich unter chinesischer Küche vor. Das habe ich nie bereut. Also mein komplettes China-Wissen beruht auf diesem Buch und ich liege bis jetzt nicht fehl.
Das ist immer schwierig, da an so Wissen ranzukommen, ne? Asiatische Küche.
Ja, du kannst es dir ja eigentlich nur anlesen oder angucken. Hinfahren mal eben ist halt nicht ganz so billig.
Nee, ja. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, das ist dann alles so pseudo-asiatisch.
Ja, das, was du hier in den Restaurants kriegst, leider, ja.
Nee, ich meine doch das, was du teilweise so aus in den Kochbüchern und auch von den Blogs halt mitbekommst. Also es war halt damals, als ich mich in die japanische Küche eingelesen habe, so unglaublich schwierig, da erstmal rauszufinden, wo man da sein Wissen herbekommen kann, weil such mal nach der perfekten japanischen Nudelsuppe. Also kriegst du nichts.
Ja, ich dachte jetzt, du meinst schon, wenn du in die asiatischen Länder fährst, deshalb dachte ich, ja. Aber nee. Das ist wirklich schwierig, weil du kriegst halt viele Produkte, gerade auch so spezielle Würste, kriegst du hier einfach gar nicht. Ja?
Du, ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn man dann sagt, okay, du kannst es mit dem oder dem austauschen. Aber einfach mal zu wissen, was ist da jetzt original drin?
Ja, genau. Weil irgendwie, du kriegst ja auch 10.000 Rezepte für eine Tomatensoße, für einen Pizzateig. Ich will einmal wissen, wie das Original geht. Nur damit ich verstehen kann, wie schmeckt's wirklich gut? Was macht das aus? Und dann kann ich ja machen, was ich will. Aber
bei den Italienern schmeckt's aber nur wie bei Mama richtig. oder?
Ich weiß nicht, ich habe noch nie bei einem richtigen Italiener gegessen, glaube ich. Hier kriegst du Pizza immer von irgendwelchen anderen Leuten serviert, was auch sehr, sehr schade ist.
Ich glaube, die sind schon sehr heimgeprägt da.
Ja, ja, stimmt. Es ist aber auch echt...
Und regional vor allem. Also.
Ja. Ich bin jetzt schon 2-3 Mal bei einem Italiener zu Hause eingeladen worden zum Essen. Das ist schon geil, was die so auftischen und wie einfach manche Gerichte sind. Aber die knallen einfach. Geile Zutaten, nur 2-3 und es macht Boom.
Ja, ja. Ha. Ha, ha, ha. Nee, ich finde das toll, weil du kannst, weißt du, jetzt gerade durch dieses abwechslungsreich Essen, gesunde Sachen essen, also wenig Kartoffel einfach. Ich liebe Kohlenhydrate überhaupt. Also Brot, Kartoffeln und solche Geschichten. Ich rede jetzt gar nicht von Zucker. Zucker nehme ich eigentlich auch nur in Kaffee und ein bisschen in Getränk zu mir. Aber Kohlenhydrate sind einfach so toll. Und gerade so ein Pizzateig ist ja echt das von den Zutaten her einfachste, was du machen kannst. Ne? Aber was da für Welten zwischenliegen. Und wenn du das jetzt, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgekommen, ich glaube, ich werde auch schon müde. wenn du sagst so, ja, so 2-3 Zutaten und bäm und geiler Kram. Du bist halt so darauf geprägt, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Soße. Das merke ich jetzt, wo ich halt wieder versuche, anders zu kochen, merke ich das total. Das ist übrigens auch schön in dem Buch erklärt, wie die Chinesen essen, weil das ja von der Menüfolge her auch schon abweicht von dem, wie wir Deutschen essen, oder was wir halt unter einer Menüfolge verstehen.
Ja.
Ne? Das macht das Kochen an für sich ja auch komplett anders. Die Japaner sind ja nochmal anders. Die essen ja auch ganz andere Produkte, da geht's ja mehr um, ja, frisch und roh, sag ich mal. Das geht mehr so in diese Richtung, ne? Oder vertue ich mich da?
Vor allem frisch, ja. Roh, ja, je nachdem, was es ist. Sie braten halt sehr kurz, ne?
Ja, ja. Also wirklich.
Und dadurch ist es halt auch einfach gesünder, weil es nicht so tot gekocht ist.
Mhm. Also gerade so beim Fisch, du siehst halt echt viel, was ja kurz gegart ist. Das trifft's, glaube ich, besser als roh. Ich habe mir die Tage nochmal, weil ich mit dem Nightclubber, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, der hatte ein Bild gepostet von Salat mit Lachs und ich dachte, das mit dem Glasig in der Mitte hat er jetzt aber ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil du sagst so richtig fingerbreit, da ist es nicht gar.
Mhm.
Und er hat aber nicht dazu geschrieben, dass Sashimi sein soll.
Ach so.
Und da kam mir dann auch so in den Kopf, ich hatte schon mal von Thunfisch, ich glaube Sashimi war es. Also du nimmst einen Thunfisch, marinierst den mit Ingwer und mit Sojasauce, dann wird der nachher ganz knallescharf von außen angebraten und kommt sofort aus der Pfanne. Also dass du wirklich so, lass es 2-3 Millimeter sein, gegarten Rand hast und dann wird der in Japan, also so habe ich es gelesen, da, wie gesagt, das kann ich nur vom Lesen hören sagen, wird ja gerne dick geschnitten und ich mag das ja lieber, wenn es schön fein geschnitten ist, weil das Aroma besser durchkommt und du nicht auf so einem fleischigen, rohen Stück Fisch rumkauen musst. Das mag ich nicht so gerne. Mag ich bei Schinken im Übrigen auch nicht. Und deshalb hatte ich im Kopf, dass das eigentlich ja erstmal von Thunfisch gemacht wird. Lachs schien mir da ein bisschen ungeeignet, aber eigentlich ist das ja cool, ne? Wenn du so ein schönes, frisches Stück Lachs hast und dann außen die Haut noch so richtig kross hast, was du ja durch dieses schnelle, heiße Braten auch hinkriegen kannst.
Mhm.
Schöne Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Christian ist ganz still, er lauscht andächtig.
Ich schreibe fleißig Shownotes und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ja.
Du sollst nicht nebenbei Shownotes schreiben. Du kannst dir das doch nochmal anhören oder nochmal bei den Shownotes betteln, dass wir einen eigenen Shownoter bekommen.
Shownoter, ja, das wäre auch geil.
So wie erfolgreiche Kochpodcasts das nun mal haben. Nein, das klingt jetzt sehr arrogant. Ich bin ehrlich gesagt total dankbar, dass wir jemanden haben, der die Shownotes schreibt. Das nimmt mir ganz, ganz, ganz viel Zeit ab, die ich ansonsten nochmal reinstecken müsste oder ist wahrscheinlich.
Genau, so wie ich.
Ja, ja, das nimmt viel Zeit weg, dieses Shownotes selber schreiben, ne?
Ja, es ist so.
Ja. Aber ich finde, gerade wenn du so später dazukommst und so eine Sendung hörst, weil Ja, man muss ja auch erstmal gefunden werden, dann muss man die anderen Podcasts noch weghören, dann muss man unseren Output auch erstmal aufholen.
Oh ja.
Und dann hast du, es ist nicht wenig, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Und dann hast du da irgendwas. Ich sag mal, gerade wenn es so auch in ausländische Küche geht, du weißt nicht, wie es geschrieben wird, du suchst dir einen Wolf und dann lässt es meist doch sein, ist es schon echt viel, viel schicker, wenn du einfach auf den Link klicken kannst.
Natürlich.
Ja.
Dafür mache ich das doch.
Ja. Also einen kleinen Applaus der Hörerschaft bitte für den Christian, der hier wirklich jedes Mal die Shownotes schreibt und ich finde das toll. Ich muss das nicht machen. Ich kann auch nicht reden und nebenbei schreiben. Da bin ich nicht.
Hat mir auch schon viel geholfen hier beim Nachhören im Nachhinein.
Sehr schön. Gut, wenn es sich lohnt.
Ja, vor allen Dingen könnten wir, wenn wir wollten und uns vorbereiten würden, auch im Vorfeld nochmal gucken, haben wir über dies und das Thema schon mal gesprochen. Aber wie wir alle wissen, ist Redundanz überhaupt nicht schädlich.
Wie gut, dass du das immer wieder sagst.
Das ist wichtig.
Wir das vergessen.
Du kannst ja auch nicht eine Zwiebel schneiden und dann kannst du Zwiebeln schneiden. Das musst du halt öfters machen. Und das ist Redundanz. Dadurch verfestigen sich ja Sachen.
Genau. Yippie.
Podstock. Lass uns kurz über Podstock reden. Ich muss nämlich jetzt gleich mal raus. Mein Mund ist schon wieder fusselig.
Du musst ein bisschen was rauchen, ne?
Nee, ich habe echt einen total fusseligen Mund und ich will euch jetzt hier nicht alleine lassen und mir noch einen Kaffee kochen.
Mm.
Ich möchte ganz gerne über Podstock sprechen, weil mir dieses Projekt ernsthaft am Herzen liegt und ich das total fantastisch finde, dass da gerade drei Leute, die so im Kern sind, das sind einmal der Branko Czarnek, der Christian, dessen Nachnamen ich jetzt nicht zur Hand habe. Ich könnte natürlich auch schnell nachgucken, aber dann würde Christian wieder das Gespräch übernehmen und das wäre nicht schön, weil dann driften wir wieder ab. Und wir organisieren gerade das Podstock 2014. Das wird ein Podcast-Festival für Macher und Hörer. Und wer sagt, ja, ich würde ja gerne kommen, aber meine Family braucht mich, dem sage ich, bringt eure Familie mit. Wir haben ausreichend Platz und Bespaßungsmöglichkeiten für ganze Familien. Wir wollen 3 Tage mit euch Party machen. Wir wollen uns kennenlernen. Ich finde es immer fantastisch, was für Energien und Ideen da teilweise frei werden, wenn Leute aufeinandertreffen. Das merke ich jetzt gerade auch schon bei der Organisation dieses ganzen Podstock-Dingens. Da sind heute haben wir ein Gespräch gehabt, da ging es dann unter anderem um Eintrittskarten. Und so eine Eintrittskarte, was machst du damit? Weiß es einer?
Kaufen. Mhm.
Und was machst du danach, wenn du gezeigt hast, hier, ich habe eine Eintrittskarte gekauft?
Wegschmeißen.
Auf Instagram hochladen.
Und das war's dann. Aber das sind so Sachen, das kam dann heute so ins Gespräch. Wir wollen, dass ihr Eintrittskarten habt, weil wir wollen ja, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Und dann wird das so eine Faltkarte sein, die wir nachher hier in diese Kartenumhängebeutel, die man sich so um den Hals hängt. Weißt du, diese Klarsichtfolien?
Necklaces.
Ja, irgendwie sowas. Kommt die da rein, gefaltet, und vorne steht dann dein Name. Also das kannst du natürlich selber eintragen in der Anmeldung. Und wer du bist, was du so machst. Du sagst, bist Hörer, schreibst halt Hörer rein oder was auch immer. Oder wenn du bei irgendeinem Koch-Podcast oder bei irgendeinem Technik-Podcast bist, dann schreibst du es damit rein, kannst auch gerne den Namen angeben. Und dann fällt es natürlich Leuten viel, viel leichter, dich anzusprechen, weil sie schon mal so ein paar Infos über dich haben. Und auf die Rückseite kommt dann eine Karte des Geländes, wo du dann halt genau gucken kannst, hier ist das Freibad, was wir zur Benutzung haben. Ja, da ist die Seilkletterbahn, die wir zur Benutzung haben. Oh, der Grillplatz, wo wir am Freitagabend ein Willkommensgrillen machen werden, damit ich am Freitag, wenn wir anreisen, nicht so viel vorbereiten muss. Und all solche Sachen. Und das ist gerade so fantastisch, dass das kann ich in Worte gar nicht ausdrücken, wie da wirklich die Leute, die da dran arbeiten, wirklich verbrennen. Also das ist keine Sache, wo wir sagen, ey, geil, wir machen Fettkohle, sondern es ist von vornherein die Absprache. Und wenn nur einer kommt, das findet statt. Und das finde ich schon eine echt mächtige Aussage von demjenigen, der das Risiko dann übernommen hat. Ich muss ja nur das Catering machen und werde mit Sicherheit auch mit Hörern und Besuchern kochen. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Kochkurs oder nochmal irgendwie ein Special Diner. Das wissen wir noch nicht genau. Das ist gerade alles so in der Entwicklungsphase. Und ich würde euch da einmal die Seite potstock.de ans Herz legen. Schaut da mal rein. Da findet momentan ganz viel statt. Es wird demnächst einen Podcast dazu geben. Es liegt ja sehr nahe. Wo ich mit Leuten sprechen werde, die kommen, die unter anderem live podcasten, die unter anderem Shows machen oder die für die musikalische Begleitung des Ganzen da sind. Wir werden darüber sprechen, was es vielleicht zu essen gibt, was man mit den Leuten, die Lust am Kochen haben, da vielleicht noch machen kann. Also seid gespannt, kommt vorbei, das ist echt nicht teuer. Und je früher bucht, desto günstiger ist das Ganze auch. Ja, Christian, wo du gerade nachfragst, das ist vom 29. bis 31.08.2014.
Oh, ich dachte, du wolltest es noch gar nicht sagen, ey.
Doch, du musst
ständig nachfragen. Ständig fragt man dich, wann ist das? Kriegt man schon eine Antwort, ne?
Ist ein Geheimnis.
Du gehst auf Potstock.de. Ja, ich will doch nur wissen, wann das ist. Kannst du doch gerade sagen. Willst du mal wegen der Redundanz wiederholen?
Ja, das ist Ende August. Der 29. Datum. Ja, der 29. bis 31.8. Aber Ende August kann man sich besser merken als so ein einzelnes Datum, finde ich immer.
Und wo ist das, Sven?
Das Ganze findet ihr auf potstock.de. Das ist der Campingplatz in Almke.
Wo ist das denn?
Das wollte ich jetzt auch fragen.
Das ist in der Nähe von
Wolfsburg,
Braunschweig und Helmstedt, genau. Und wir haben da ein Haus, wo wir dann auch eine gewisse Anzahl an Leuten unterbringen können, wo Panels stattfinden werden. Also ich werde zum Beispiel ein Panel halten. Worüber der sich genau dreht, kann ich noch nicht sagen. Da bin ich mir noch nicht ganz klar über. Unter anderem hat sich der Nico Herzog vom Bildsprache-Podcast auch schon angemeldet, der vielleicht auch ein Panel halten wird. Und ich habe natürlich alle, die ich so kenne, gefragt, ob sie nicht Lust haben, auch zu kommen. Das wird echt eine fette Party, unheimlich viel Spaß und glaub mir, da werden Energien freien, wenn ihr Leute trefft. Das ist fantastisch. Ja, also ich habe mir meine Seele, also alles von der Seele geredet vorher. Ich habe gar nichts über die Putnobakeule erzählt. Das hat ja auch keiner gefragt.
Doch, das Klopp noch dran gemacht, hast du gesagt.
Ja, und dann habe ich sie, also mein Headset rutscht schon weg. Ich habe Putnobakeule gekauft, weil ich letztens bei meiner Mutter eine leckere gegessen habe, die mir dann leider sagen musste, dass sie die nicht selbst gewürzt hat, sondern gekauft hat. Was deshalb schade war, weil sie mir dann natürlich nicht sagen konnte, wie sie gewürzt wird. Und da habe ich mir gedacht, geil, Putnobakeule finde ich sowieso lecker, kaufst auch mal wieder eine. Es ist ein schönes Essen, wo du nicht viel mitmachen musst, was zwar eine Zeit lang braucht, aber du packst es in den Ofen und das war's. Und dann habe ich das auch wieder hier schön 2 Zehen Knoblauch an so 1,5 Kilo Putenoberkeule gerieben. Ich stehe total auf dieses Reiben bei Knoblauch. Also das ist für mich die Entdeckung des letzten Jahres gewesen. Salz, Pfeffer richtig schön einmassiert, über Nacht in den Kühlschrank und dann für 3,5 Stunden bei 160 Grad in Backofen, Ober-Unterhitze. Ey, dieser Knoblauchgeruch, dieser angenehme, herrliche Knoblauchgeruch und dieses tolle, zarte Fleisch, was nachher echt fast vom Knochen abfiel. Wow. Und vor allen Dingen das Coole ist halt, das war schon das ganze Rezept, ja? Salz und Pfeffer und Knoblauch, über Nacht in den Kühlschrank und dann bei 160 Grad 3,5 Stunden in den Ofen. Da geht nichts schief.
Nee, sollte nicht.
Ne? Nee. Du machst das, wenn du frühstückst, zack, ab in den Ofen. Du kannst es ja nachher auch noch 1/2 Stunde zusätzlich im ausgeschalteten, nicht im ausgekühlten Ofen einfach drin stehen lassen. Das wird dadurch nicht schlechter. Du brauchst nicht aufpassen, dass es anbrennt. Und nach der Zeit ist das auf jeden Fall gar. Das ist so fantastisch.
Leckerchen.
Genau.
Wie viele Leute waren denn in so eine Keule?
Naja, wir haben Knochen drinne gehabt. Wir haben zu viert von gegessen. Und es war noch ein bisschen was übrig.
Wie viel Kilo waren's?
1,5. Ja. Also die schrumpfen natürlich, Ne? Die lässt natürlich Fett, die lässt Saft. Ich habe auch nicht zwischendurch damit übergossen. Ich habe das dann nachher so ein bisschen an die Kartoffeln gemacht. Natürlich nicht alles. Wie gesagt, ich versuche gerade so ein bisschen mich vernünftig, ich glaube, vernünftig ernähren ist der bessere Ausdruck, als irgendwie Diät oder so einen Quatsch in den Mund zu nehmen. Aber das ist so krass, wenn du frisch gekochte Kartoffeln hast und du packst da irgendeine Flüssigkeit oder irgendein Fett dran, wie die das aufsaugen und dieses Aroma dann diese Kartoffel einfach nochmal so viel besser macht. Und ich habe dann auch eine Riesenschale Salat dazu gemacht und anstatt da jetzt ein Speiseöl, Olivenöl oder so dazu zu geben, auch einfach nur so ein Esslöffel von diesem Fett an diese Riesenschüssel Salat. Das ist echt krass. Also was da an Aroma kommt.
Ja, lecker.
Kartoffeln und Fett vertragen sich gut.
Ja, das wissen wir schon seit. Das wissen wir schon seit der Bratkartoffel.
Leider zu gut. Ja.
Kartoffelpuffer. Oh.
Mache ich nicht gern zu Hause.
Warum?
Die stinken.
Suchtgefahr, oder?
Nee, die stinken die ganze Küche voll.
Auch echt?
Finde ich schon, ja. Nicht die Erfahrung gemacht?
Ja, okay.
Egal.
Wo du sagst.
So 3 Tage noch. Ah, es gab Kartoffelpuffer.
Nee, so lange nicht, nö.
Ja gut, es war die alte Küche. Ich habe in der neuen, habe ich es gar nicht erst versucht.
Achso, ich dachte, eine neue Küche stinkt weniger.
Ja, die ist aber schneller entlüftet.
Ja, das Coole ist ja, wenn du sowas auf dem Balkon oder so machen kannst, ne? Oder wie ich im Garten. Das ist schon ganz schick. Aber im Sommer willst du eigentlich keine Kartoffelpuffer essen. Deshalb stehst du dann alleine beim Schnee draußen.
Wie unser Angrillen, ne?
Aber das war cool. Da war ich ja auch nicht alleine draußen. Martin haben wir, glaube ich, nachher alleine draußen gelassen, ne?
Stimmt, da war es irgendwie zu kalt.
Ja, wir sind reingegangen.
Nee, wir mussten uns um die Steaks kümmern.
Ja.
Martin musste noch seinen Burger fertig machen. Oder irgendwas
anderes. Grillen im Winter ist doch gar nicht schlecht, oder?
Nee.
Wenn man da am Feuer steht, ist schön warm.
Wenn man jemanden hat, der draußen grillt, ist es cool. Da.
Nee, macht Spaß. Vor allem, wenn du dann so ein schönes Wild auf den Grill legen kannst oder sowas.
Wild? Was grillst du denn von Wild?
Also ich habe jetzt im Wer Herbst... Wer grillt Wild? Im Herbst habe ich... Was war denn das? Boah, jetzt müsste ich auf den Blog gucken. Ich habe Taubenbrüste auf Spieße gesteckt in so einer Honig-Sojasoßen-Sesam-Marinade war das. Die waren gut.
Taube ist gut. Ich meine auch Wildschwein. Ich meine, das ist ja das am nächsten dann auch zum normalen Schwein. Also Wildschwein könnte ich mir jetzt sehr gut gegrillt vorstellen.
Ja, aber auch eher den Nacken, ne?
Ja, gut. Schon, ne? Was du halt zum Kurzbraten hast, ne?
Ich bin nicht so der Wildschwein-Fan. Also Wild total gern, aber Wildschwein mag ich nicht so.
Warum?
Ich weiß es nicht. Es hat diesen erdigen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Ich denke, das kommt aber doch immer auf das Alter von dem Vieh an, oder?
Das mag sein, aber es ist einfach nicht meins, habe ich festgestellt. Also auch okay. Also Schinken überhaupt nicht. Ich liebe Hirsch. Ich habe auch schon Elch gegessen, finde ich ganz toll. Aber Wildschwein, nee. Hm.
Ja, es ist es hat so ein bisschen einen schweinigen Geschmack manchmal, ja. Es ist ganz
ja,
was anderes.
Das ist mein Problem, ja. Ich mag Schwein eigentlich meistens nur in Wurst. Hm.
Aber so Reh, was grillst du von Reh? Hast du Reh auch schon mal gegrillt?
Ja, ich habe jetzt gerade geguckt, das war Rehrücken, auch auf dem Spieß.
Dann aber auch komplett ausgelöst, ne?
Ja, und auch mariniert in Olivenöl. Wacholderbeeren habe ich noch zerstoßen und dazu getan und dann Rosmarin. Und dann habe ich das mit Räuchersalz gewürzt. Das war richtig lecker.
Ich muss halt, glaube ich, echt bei Wild aufpassen, dass es nicht zu trocken wird, weil das geht dabei, glaube ich, echt
oh, ja.
schnell.
Sehr also schön. Im Kugelgrill ist es dann natürlich auch nochmal besser, ne? Aber
ja, ein bisschen passiver. Du musst halt gucken, da ist kaum Fett drin, ne? So, wenn du Wildschwein hast, du immer noch das genügsame Fett irgendwo außenrum, dass es ein bisschen aufpimpt. Ansonsten musst du echt
nah dabei bleiben. Ich glaube, ich habe es auf jeder Seite 2 Minuten gegrillt.
Ja.
Also nicht länger. Weil ich mag das auch gar nicht. Ich bin auch einer der Rindfleisch, je blutiger, desto besser. Also ich mag das total, wenn es innen noch so richtig rot ist. Mein Mann, dem muss ich es immer weiter durchbraten. Der mag das überhaupt nicht. Durch auch nicht, aber rosa darf es eben maximal sein. Er kriegt es halt nicht runter irgendwie.
Mhm.
Aber
ist ihm das zu fleischig vielleicht? Ne?
Ja, genau. Mhm.
Ich habe gerade so überlegt, was ja eigentlich auch sehr geil wäre, so eine Abwandlung von Martins Mettbrötchen, was er ja dann halt scharf anbrät, wäre ein Carpaccio, was du wie ein Sashimi zubereitest, also am Anfang marinierst, außen ganz knallig scharf anbrätst, aber den Rest komplett roh lässt, das halt einfrisst und dann runterschneidest. Und das kannst du natürlich auch super mit Wild machen, ne? Wir haben das mal gehabt, eine Gesellschaft, die wollten irgendwie einen Pastagang und die Pasta halt auch wild und da er Jäger war, hat er das Wild selbst mitgebracht. Und das ist schon cool, wenn du so eine heiße Pasta auf so ein Wild-Carpaccio setzt, das gart ja auch noch nach und das dann noch selbst gejagt ist. Oh, das war schon schick.
Mhm.
Wild, wir kommen hier jetzt in der Spargelzeit auf Wild, wir sind verrückt.
Wie heißt der Küchenjargon-Begriff für durch oder well done?
Well done ist, glaube ich, durch. Ne?
Ich habe das irgendwo, wir waren im Steakhouse. Ich glaube, das hieß dann im Küchenjargon auch fucked.
Ja, das ist sehr schön. Ja, ach, herrlich. Das hätte ich mal, ja, sowas hätte ich mal gerne früher in der Karte drin stehen gehabt.
Rare. Well, medium fucked.
Fucked up. Ich hätte gern mein Rind fucked up. Ja. Ach, herrlich. Ich glaube, wir machen für heute Schluss. Es ist spät. Jetzt, das ist ja schlimm. Also wir laden uns die Ölwand nicht mal ein. Die macht mir ja noch mehr Hunger, als ich sonst den Hörern. Ja. Furchtbar, ey. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst.
Ja, Mensch, ich bedanke mich auch. Es war so schön.
Ja, es hat echt Spaß gemacht. Ja.
Vielen Dank.
Schön, auch mal jemanden da zu haben, der den Küchenfunk auch viel gehört hat.
Ja.
Die Frage von uns an dich, sollen wir weitermachen?
Ja, unbedingt. Bitte.
Wunderbar. Christian, dann machen wir das, ne?
Dann machen wir das.
Ich kommentiere auch weiter.
Yeah, ich versuche es zu lesen und auch zu antworten. Ich habe viel gelesen, aber noch keine Zeit gehabt zu antworten.
Ja, gestern haben wir eure 2-Stunden-Folge gehört. Und irgendwann dachte man so, die werden ja nie fertig, oder? Aber es war spannend, also echt schön.
Glück gehabt. Christian, haben wir eigentlich Audiokommentare gekriegt?
Nee.
Aber die Folge ist auch noch nicht lange raus, ne?
Nee, es war Sonntag.
Ja. Wir nehmen hier ja immer zeitversetzt auf, weil wir in der Woche meist mehr Zeit finden als am Wochenende, aber wir wollten immer gerne am Sonntag veröffentlichen, damit die Leute, wenn sie montags zur Arbeit fahren oder halt ihren geregelten Alltag haben, dann eine neue Folge da haben. Vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal dann einen Audiokommentar. Übrigens werden Audiokommentare bei dem Gewinnspiel definitiv bevorzugt.
Oh ja, ne? Sehr also, gut.
Ganz
ich
klar.
Möchte hören, wie ihr in den Linsen schwimmt. Wie ihr euch darüber freut, welche tolle Konsistenzen Linsen, ne? Also ich will ja. Audioerlebnisse.
Ja, kennst du Little Britain?
Ja.
Ich habe vorhin Little Britain geguckt auf My Video oder wie das da heißt. Und das war so geil, wie die beiden englischen Lehrerinnen dann über dieses Dorffest gingen und Marmelade probieren mussten. Kennst du das?
Nee.
Nee, ich kenn das auch nicht.
Strahlkotze. Das war so richtig, ich suche euch das raus und dann könnt ihr euch das angucken. Dann war dann so.
Linsen, oder wie?
Nee, aber das wären so die Reaktionen, die ich dann ganz gerne hätte für die Linsen-Kommentare im Audio. Vielleicht wäre es sogar ganz cool, Video zuzulassen.
Oh.
Genau, wer ein YouTube-Video drehen möchte, schickt uns dann in die Kommentare den Link. Das wäre natürlich noch besser. Ich bin gespannt. Die besten spielen wir natürlich hier auch in der Sendung ein oder lesen sie vor.
So ist es.
Christian, du darfst diesmal die Schlussworte einleiten. Ich übernehme dann und ausklingen lassen wir die Sendung mit der Zuckerwatte.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder eine informative Sendung. Ich bin war sehr gespannt, was Ulva erzählt hat, gerade mit dem Asiatischen. Hoffe, es ging euch genauso und freue mich bestimmt aufs nächste Mal.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal mit dir zu senden, Christian. Ich hoffe, der Martin hat dann auch mal wieder Zeit.
Jo.
Ist ja schon länger nicht mehr gehört. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich für dein Dabeisein, Ulva. Das war sehr schön. Ich werde das Kartoffelbrot nachbacken und habe mir auch schon einige Sachen aus dem Blog rausgesucht. Vor allen Dingen das Reisgewürz fand ich sehr geil. Ich stehe total
auf Sesam. Unbedingt machen. Ja.
Eigentlich egal, was du im asiatischen Bereich machst, du kannst da noch mal so ein paar Tropfen geröstetes Sesamöl drauf machen, das ist immer noch mal besser. Und ich würde mich freuen, wenn wir dich hier an dieser Stelle bei Zeiten noch mal begrüßen können.
Oh, sehr gerne.
Und das letzte Wort, das lassen wir der Ilva. Und wie gesagt, lauscht dem Klang der Zuckerwatte.
Ja, hat mich super gefreut, dass ich dabei sein durfte. War ganz toll und hat einfach nur super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, vielleicht hört man sich ja dann bald mal wieder, ne? Wäre schön.
Auf jeden, Christian, ne?
Auf jeden.
Schön. Klasse.
Bis bald, macht's gut und
kocht euch was Schönes.
Musst du mir wieder den Spruch klauen?
Was hab ich extra gemacht? Hast du ja zurückgehalten.
Genau.
Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mach mal die Einleitung, Chef.
Ich schon wieder.
Ja, Entschuldigung, wie nenne ich dich am besten?
So. Sven.
Nein.
Ilva? Ilva.
Ilva. Genau.
Okay.
Na, Ilva.
Ilva?
Ja, also schneller, ne? Also Ilva.
Ilva, okay.
Genau.
Ah, okay.
Dann drück nochmal auf Record.
Ist gedrückt, schon dreimal.
Schon dreimal? Einmal reicht, Christian. Einmal
nicht mehr. Rekord nicht.
Kommst du mit dem Knopf klar?
Soll ich jetzt nochmal drücken, oder was?
Ich weiß nicht. Kann ich jetzt anfangen?
Ja, bitte.
Trau dich.